im Kopf sind 1000 Gedanken, aber du schreibst sie dann auf. Das heißt, von diesen 1000 Gedanken sind dann nur noch 200.
Wie schreibst du die letzte 8 aus deiner letzten Choreografie auf?
Und ganz in der Mitte ist eine Mimose.
Tatsächlich ist der letzte Eintrag ein Bauprojekt hier vom Haus.
War für mich ein absolutes Learning, das nicht nochmal zu machen.
Dann war dieser Anspruch davon, alles, was da reinkommt, muss irgendwie schön sein, muss perfekt sein.
Listen auf Zetteln, also das funktioniert gar nicht.
Scheißegal, wie der Einband aussieht. Mir geht es vor allem einfach um Haptik, dass das Papier dick genug ist.
An so Tagen, wo man das Gefühl hat, ich habe irgendwie nichts geschafft.
Aber so ist nun dieses Buch halt auch meistens relativ unglamourös.
Bullet Journaling hast du jetzt so kurz angesprochen. Oh mein Gott, ja voll. So stressig.
Du liest Swingy Swingy und du weißt, worum es geht.
Außer, dass meine Gedanken geschützt sind.
Vor jedem Menschen, der... Ja, okay, ich bin schon wieder bei Werkzeug. Ja, gut, also das nächste Mal, wenn ich mich wie Cinderella fühle, dann sage ich Bescheid.
Alles ist eins, Sarah. Alles fließt zusammen.
Table and Dance.
Hallo, Sarah.
Hi, Lüdi.
Ich freue mich schon so sehr auf unsere heutige Folge. Wir haben nämlich heute ein Thema, was ich sehr spannend finde und was ich vor allem erst entdeckt habe durch Gespräche mit dir oder vor allem durch ein Gespräch mit dir vor, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, ist schon länger her. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nur so ein längeres Telefonat. Es geht um Notizbuchschreiben.
Ja, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil... Es ist viel Stoff, worüber wir uns austauschen können. Und ich finde es vor allem, also wie du ja gerade schon gesagt hast, ich habe dir sehr viel dazu erzählt. Das hat dich inspiriert. Aber trotzdem haben wir beide uns da, glaube ich, dann so ein bisschen unterschiedlich entwickelt mit diesem Tool.
Ja.
Deswegen finde ich es cool, dass wir das heute machen und da nochmal so auseinanderpflücken und vielleicht auch nochmal uns inspirieren lassen können davon, was der andere wie macht und warum. Genau. Und lass uns doch einfach eiskalt einsteigen.
Ich würde vorher noch ganz kurz sagen, dass, also ich hatte natürlich schon, bevor wir gesprochen haben, Notizbücher und auch viele Notizbücher. Und das hat für mich eine Riesenveränderung gemacht, dieses Gespräch, weil ich sie seitdem wirklich nutze. Ich glaube, das kennen vielleicht auch viele, dass man so viele Notizbücher anfängt oder sie vielleicht auch kauft, weil sie schön sind oder so. Und dann verläuft es so im Sand. Dann hat man am Anfang irgendwie so 5 Seiten geschrieben und denkt sich so, ach, voll cool. Und dann verläuft es einfach im Sand. Man benutzt es nicht mehr. Und da einen Weg zu finden, wie man wirklich es benutzt und auch was davon hat, das war irgendwie so der Unterschied für mich. Und deswegen macht es dann auch Spaß, sich mehr damit zu beschäftigen. Also ja, ich hatte vorher voll viele Notizbücher. Das Gute ist auch, ich brauche jetzt gar keine Notizbücher mehr kaufen, weil ich habe die schon alle da. Die müssen jetzt nur neu gefüllt werden.
Ja, also mir ging es ja tatsächlich, bevor ich wirklich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, ging es mir ähnlich. Ich hatte viele angefangene Notizbücher oder teilweise auch einfach Zettelwirtschaft. Also ich hatte immer so Spiralblöcke, so A6-Spiralblöcke, wo ich halt einfach immer gekritzelt habe. Aber ich hatte das nie irgendwie in irgendeiner Form übersichtlich. Und da hat sich ganz viel verändert. Dann freue ich mich sehr drauf, dass wir heute hier bei Table and Dance darüber ausführlich sprechen können.
Nice, ich freue mich auch. Dann wäre meine erste Frage an dich. Wie viele Notizbücher nutzt du denn so wirklich regelmäßig im Alltag?
Okay, also es ist wild. Ich habe... Eins. Ich habe, nein, okay, das stimmt so nicht. Ich habe 2, benutzen tue ich 1. Das zweite Notizbuch ist tatsächlich mehr so für Kritzeleien, für Zeichnungen, für, ja, wenn es um Sachen konstruieren geht oder so. Und das hat viel damit zu tun, wenn ich mir Dinge nicht so gut vorstellen kann, dann brauche ich ein Bild dazu. Und das ist meistens ziemlich krakelig und ziemlich unübersichtlich oder ich brauche 5 Anläufe dafür. Das mache ich meistens nicht in mein Notizbuch rein, weil mir das zu hässlich ist. Mhm. Dafür habe ich dieses zweite Notizbuch, auf das ich dann da ausweiche. Aber ansonsten habe ich für alles andere ein Notizbuch. Wie ist es denn bei dir?
Ich habe mehr Notizbücher, aber ich weiß, dass du mir das damals erzählt hast, dass du nur 1 hast und dass das für mich voll gut war, diese Idee von einem Notizbuch, weil ich immer in der Tendenz war, für jedes kleine Unterthema ein neues Notizbuch anzufangen. Und das war nur verwirrend und kompliziert und hat die Sachen eben ja so unübersichtlich gemacht. Dann dachte ich so, ja, ach so, nee, dann nehme ich ein Notizbuch, wo ich nur Rezepte zum Beispiel reinschreibe. Und dann ein Notizbuch, wo ich nur, weiß ich gar nicht, was hatte ich denn alles noch, Sachen reinschreibe, die mit dem Job zu tun haben. Und das immer so alles getrennt habe und das für mich überhaupt nicht, ich kam überhaupt nicht auf die Idee, das in ein Notizbuch zu schreiben. Und seit ich das mache, also ich habe mehr Notizbücher, muss man dazu sagen, aber ich habe mich davon dir inspirieren lassen und daraus ist mein Notizbuch entstanden, was für Ideen ist. Und da schreibe ich wirklich alles Mögliche an Ideen rein, sei es Beruf, sei es Persönlichkeitsentwicklung oder alles in die Richtung oder Sachen, die ich im Alltag unterbringen will, alles das schreibe ich alles in ein Notizbuch und dadurch habe ich einfach einen Ort, wo all meine Ideen gebündelt sind und muss nicht 5 verschiedene Notizbücher aufmachen, weil ganz ehrlich, es ist am Ende doch auch nicht so, dass ich regelmäßig 10 Notizbücher aufschlage. Also das ist dann doch meistens dann gar nicht so. Deswegen genau, war das dann schon sehr hilfreich, um es wirklich zu nutzen.
Wo ich noch kurz einhaken möchte, den Struggle, den ich immer habe mit mehreren Notizbüchern, ist, gerade wenn es um solche Dinge geht, wie man ist unterwegs und man hat einen Gedanken oder es kommt ein Anruf rein und man muss einen Termin notieren oder sonst was. Und dann hast du ja nicht immer 12 Notizbücher dabei, sondern du brauchst ja einfach ein Tool, wo du Dinge schnell und übersichtlich festhalten kannst. Und du willst ja nicht jedes Mal einen Rollkoffer mit Notizbüchern hinter dir herziehen. Und das war mein Ansatz, warum ich mir überlegt habe oder warum dieser Gedanke aufkam, wie kann man ein Notizbuch so führen und so schreiben, dass da alles drin steckt. Und was für mich tatsächlich auch ein sehr großes Thema ist, ist tatsächlich so das Üben von verknüpftem Denken. Weil dein Leben als eins hängt ja immer zusammen. Und wenn man dann versucht, das so in diese einzelnen Bereiche zu hacken, dann fällt es manchmal viel schwerer, als es sein müsste, Verknüpfungen herzustellen zwischen zwei Bereichen, die vielleicht erstmal nicht viel miteinander zu tun haben. Aber das ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn wir in unserem klassischen Thema bleiben, Tanzen und Tischler, wenn ich eine, keine Ahnung, Idee brauche für ein Kostüm oder ein Lichtkonzept für eine Aufführung oder so und das schon in Notizbüchern separiere von zum Beispiel meinem Arbeitsnotizbuch, wo ich jetzt Arbeitsabläufe oder Konstruktionen reinmache oder so, dann ist es halt geteilt. Aber so blätter ich halt durch ein Notizbuch durch und kann mich inspirieren lassen von Dingen, die vielleicht gar nichts mit dem Thema konkret zu tun haben, weil alles so gebündelt beieinander ist, so wie es ja auch in meinem Gehirn eigentlich sein sollte. Und es mir persönlich leichter fällt, Verknüpfungen herzustellen. Und das genieße ich tatsächlich sehr.
Das ist voll die schöne Idee, dass man ja ein Leben ist. Also, dass man ja gar nicht verschiedene Personen ist im Beruf und im Privaten, sondern man ist ja einfach ein Mensch. Das habe ich so noch nicht betrachtet. Voll der schöne Gedanke.
Ja. Dankeschön.
Ja, das bringt es echt, echt gut auf den Punkt. Ich habe verschiedene Notizbücher auch so ein bisschen nach Funktion tatsächlich. Weil manche Sachen möchte ich nicht in meinem Ideennotizbuch haben. Also
was zum Beispiel?
Ich habe die alle hier. 1, 2, 3, 4, 5, habe ich mich jetzt erzählt. Ich habe 5 Notizbücher in permanenter Benutzung. Zum einen, also ich weiß nicht, ob das jetzt nicht, man das noch reinzählen kann in das Thema, wäre mein Kalender. Ich habe einen ganz analogen Kalender.
Also, was wir vielleicht noch kurz dazu sagen sollten, das soll jetzt hoffentlich nicht irritierend sein, aber der Regen ist sowieso schon irritierend. Wir werden jetzt die ganze Zeit in unseren Notizbüchern blättern und ich hoffe, dass das nicht zu laut wird für alle Zuhörenden, aber zeigt ja nur, wie unfassbar authentisch wir hier durch Notizbücher blättern, während wir drüber sprechen.
Ja, es geht ja auch eigentlich nicht ohne. Wir können ja nicht darüber sprechen, ohne es nicht auch bei uns zu haben. Ja, genau, mein Kalender. Da habe ich auch, hast du das auch? Ich habe immer so eine Stiftschlaufe da dran und ja, einen Stift klar. Drin. Weil ich möchte nicht, wenn ich anfangen möchte zu schreiben, dann einen Stift suchen.
Voll.
Also ich habe immer einen dabei. Und ich muss sagen, ich habe auch angefangen, in Stifte zu investieren. Also ich zahle ein bisschen mehr für einen Stift, weil ich einfach einen guten Stift haben möchte, der schön schreibt. Und wo ich auch ein bisschen mehr drauf aufpasse. Weil sonst, wenn man so 10 Stifte hat, die alle so okay schreiben, dann lässt man den einmal da liegen oder lässt ihn mal dort liegen. Und weil ich aber jetzt weiß, okay, der schreibt gut und der hat so und so viel gekostet, dann gucke ich auch, dass der da bleibt.
Ja, voll. Ich finde, das ist wie mit allem im Leben, wenn man sich intensiver mit irgendwas auseinandersetzt oder etwas tatsächlich zu einem täglichen Tool wird, dann setzt man zunehmend auf Qualität. Ich glaube, das ist ganz normal. Also bei mir ist es auch so, ich möchte jetzt nicht mit Werkzeug aus dem Baumarkt arbeiten, so wenn ich gute Arbeit machen möchte und Profiarbeit machen möchte. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn ich 5-mal am Tag mein Notizbuch aufschlage und da reinschreibe und das alles für mich relevant ist, dann mag ich es nicht, wenn, keine Ahnung, das Papier zu dünn ist und dann der Stift da so durchsapscht und du dann auf der nächsten Seite nicht mehr vernünftig schreiben kannst oder nicht mehr leserlich schreiben kannst. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die vielleicht erstmal ein bisschen nerdig wirken oder man sich denkt, Alter, komm klar. Aber es macht auch Spaß, sich mit sowas auseinanderzusetzen und sich mit sowas zu beschäftigen und dann halt auch zu merken, dass es mehr Freude macht, mit diesem Tool zu arbeiten, wenn das Setting irgendwie stimmt.
Ja, es macht einen Riesenunterschied. Also ich habe auch für meinen Kalender ein bisschen mehr ausgegeben. Und ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren irgendwann so dachte, naja, muss das sein, so viel Geld für einen Kalender auszugeben? Und habe dann einen Kalender gekauft, der ein ähnliches Layout hatte, aber einen Bruchteil davon gekostet hat. Und ich habe mich da ziemlich geärgert. Also es war für mich ein absolutes Learning, das nicht nochmal zu machen, weil ich habe den Kalender jeden Tag mehrmals in der Hand und es hat mich jeden Tag geärgert. Es war immer so ein Stück hat mir gefehlt. Ich habe so gemerkt, die Seiten fühlen sich anders an, das Reinschreiben fühlt sich anders an und das Layout ist zwar ähnlich aufgebaut, aber es ist nicht ganz so schick, wie ich das gewohnt war. Und das hat mich dann gestört und das habe ich mir dann 365 Tage hat mich das dann gestört und das ist schade dann drum. Das heißt jetzt, ich habe immer meinen Kalender von derselben Marke und der kostet ein bisschen mehr, aber ich mache den jeden Tag auf und freue mich da. Also ich habe da richtig Spaß mitzuarbeiten und so soll es ja dann auch sein, finde ich.
Ja, voll. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Also bei mir passt tatsächlich so, also ich meine, es gibt bei Notizbüchern, es gibt ja endlos viel. Es gibt ja auch wirklich unfassbar schöne und unfassbar teure Notizbücher. Also so der Klassiker ist halt so Paperblank, die halt auch wirklich wunderschöne Einbände haben und so weiter.
Ja.
Und ich habe mich dabei ertappt, also schon sehr viel früher, bevor ich da in das Thema so eingestiegen bin, dass ich die gerne gekauft habe, weil ich sie so wunderschön fand. Und dann habe ich da aber nicht reingeschrieben, weil ich zu viel Respekt davor hatte, weil das so schön ist und weil das teuer ist und ich dann das Gefühl hatte, ich verhunze diesen Kalender, wenn ich da jetzt so reinkrake. Und dann war dieser Anspruch davon, alles, was da reinkommt, muss irgendwie schön sein und muss perfekt sein. Und ich glaube, das ist auch was, womit viele Leute sich eventuell, die gerade erst anfangen, so mit Notizbüchern zu arbeiten oder so, wo sich viele vielleicht schwer tun, dass man das Gefühl hat, also weil wir sind ja auch so zugemüllt mit diesem ganzen Bullet Journal und die müssen schön sein und Ästhetik und ganz viel Arbeit rein investieren, dass das auch alles hübsch ist. Das war für mich tatsächlich erstmal, ich musste tatsächlich zuerst mal anfangen, tatsächlich die billigen zu kaufen, um diesen Step zu machen von, ja, okay, ich kann hier jetzt halt auch einfach kritzeln und kann auch einfach mein Hirn da auf Papier kotzen und das muss nicht schön sein, das muss keinen Ansprüchen genügen, weil der Einband so toll ist. Also das war für mich ein Step, da muss ich erstmal drüber. Ich musste erstmal von den, ich hatte Bock auf schöne Notizbücher, habe mir die gekauft, dann habe ich sie nicht benutzt. Da musste ich mir erstmal günstige kaufen, um einfach über diese Schreibangst irgendwie rüberzukommen. Und habe dann aber eben auch wieder angefangen, in bessere Notizbücher zu investieren. Also inzwischen ist es nach wie vor so, mir ist scheißegal, wie der Einband aussieht. Mir geht's vor allem einfach um Haptik, dass das Papier dick genug ist. Dann, wie ist es bei dir? Bist du auch klassisch bei Dots oder kariert oder liniert? Hast du da bestimmte Vorlieben?
Oh, das wäre jetzt schon wieder fast ein neues Thema. Ich würde nur kurz zu deinem noch sagen, dass ich das auch hatte, dass ich dann immer so tolle Notizbücher nicht befüllt habe und dann auch immer irgendeinen Block genommen habe, in den ich dann was reingeschmiert habe. Aber das waren dann auch wieder so dass ich es dann mir gar keine Mühe gegeben habe. Dann habe ich es auch nicht mehr wirklich durchgelesen. Es hat dann auch keinen Sinn ergeben. Ich finde so, der Mittelweg funktioniert für mich ganz gut, dass ich keine Angst habe vor einem Notizbuch und gleichzeitig auch nicht komplett Geschmiertes mache, sodass ich später auch noch was damit anfangen kann.
Hm.
Und auch dieses Thema Bullet Journaling hast du jetzt so kurz angesprochen. Oh mein Gott, ja voll. so stressig, wenn ich mir das angucke, was für Kunstwerke da Leute machen. Und das ist toll, dass die das machen. Aber es hat mich persönlich immer total gestresst, weil ich so dachte, okay, ich muss hier ein halbes Grafikdesignstudium in mein Notizbuch malen, um meine Gedanken zu ordnen oder um einen Kalender zu führen. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Das hat eher dazu geführt, dass ich es einfach gar nicht gemacht habe.
Ja, genau.
Und es gibt ja da auch verschiedene Veranlagungen. Also ich bin einfach kein Grafikdesigner, beziehungsweise das ist einfach nichts, was ich so gut kann. Ja, und andere können das besser und dann kann das vielleicht auch mehr Spaß machen. Aber mein Weg ist es nicht. Ich finde auch für mich immer sehr hilfreich, wenn ich ein neues Notizbuch anfange. Ich lasse immer so die ersten zwei Seiten frei, warum auch immer. Manchmal denke ich mir, ja, irgendwann werde ich da ein schönes Deckblatt drauf malen. Wahrscheinlich passiert es nicht. Aber die Möglichkeit besteht, die ersten zwei Seiten sind dafür noch frei. Und auf die dritte Seite schreibe ich dann, was ich mit diesem Buch machen möchte, wofür ich das benutzen möchte, was für Gedanken da rein sollen oder wofür ich es verwenden möchte, um mir da erstens schon mal reingeschrieben zu haben. Also es ist dann angefangen. Es ist, da hat seine Jungfräulichkeit damit verloren und kann
befüllt werden.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, egal was man dann sagt, wirkt es komisch. Es kann benutzt werden, es kann befüllt werden. Ich hätte das mit der Jungfräulichkeit rauslassen sollen, dann hätte es einen weniger komischen Vibe dabei.
Das ist okay.
Genau, dann kann es benutzt werden. Oh Gott. Ja, das, ja. Aber dann ist.
Kriegen wir dich aus der Spur jetzt wieder raus, oder?
Ja, ich schaff das. Liniert tariert, so, das war das Thema.
Liniert Karell, ja.
Ich habe, weiß gar nicht, ob ich so eine Präferenz dabei habe. Ich glaube schon wahrscheinlich Punkte, obwohl die manchmal ein bisschen zu eng sind, um zu schreiben. Es ist dann, also um zwei Zeilen zu nehmen, ist es dann zu groß und eine ist dann zu klein, zu gequetscht. Das ist so ein bisschen manchmal ein Problem, aber dann, man kann ja auch freier das dann machen. Man muss sich ja nicht an diese Linien dann so halten. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das finde ich mal ganz cool, wenn man dann auch mal was zeichnen kann und dann so eine ungefähre Schablone hat, damit es ein bisschen Symmetrie hat oder gerade Linien hat oder so. Kariert fühle ich eigentlich gar nicht, stört mich aber auch nicht. Wenn das Notizbuch schon da ist und schön ist, dann kann es meinetwegen auch kariert sein. Würde ich aber jetzt auch nicht extra kaufen. Liniert mag ich eigentlich nicht, aber ist auch okay. Ich habe jetzt eins, das ist auch liniert, ist auch okay. Womit ich tatsächlich gar nicht so viel anfangen kann, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, ist leer, also einfach blanko.
Blank.
Ja, damit, das nutze ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, warum.
Also ich weiß, bei mir ist blank überfordert mich immer komplett, weil ich habe, glaube ich, einfach keine besonders saubere Schrift und ich weiß, das würde völlig ausufern, dann stehen Dinge kreuz und quer und es sieht dann einfach nicht schön aus. Deswegen, also ich kann damit nicht gut arbeiten. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin jetzt auf kariert hängen geblieben. Es ist simpel, es ist schlicht, es ist, ja gut, man kennt es aus der Schule, aber mit Dots komme ich auch gut klar. Ich fand kariert immer so ein bisschen boring, weil wie gesagt, es ist so nah dran an so einem Schulheft. Aber ich habe jetzt einfach festgestellt, dadurch, dass ich einfach viele Konstruktionszeichnungen mache in meinem Notizbuch, das ist einfach super hilfreich und es ist das, womit ich einfach am besten arbeiten kann.
Krass, für mich ist liniert eher Schule. Liniert fühlt sich krass nach Schule an, weil ich das sonst nie wieder benutzt habe eigentlich. Ein liniertes Papier.
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber ja gut, vielleicht ist da auch einfach so viel Zeit dazwischen vergangen, wo man das noch benutzen musste.
Ja.
Also ab dem Zeitpunkt, wo man es nicht mehr benutzen musste, habe ich es auch nicht mehr benutzt. Und deswegen ist da jetzt schon wieder so viel Abstand dazwischen, dass ich das, glaube ich, gar nicht mehr so sehr damit verknüpfe. Aber Schule war für mich halt einfach immer College-Block, kariert, alles. Nur. Genau, aber trotzdem, ja, also für mich, auch wenn ich es nicht so ästhetisch empfinde, ist es trotzdem das, was bei mir einfach am besten funktioniert, habe ich jetzt gemerkt, passt dann schon auch. Genau, ich wollte mal noch kurz drüber sprechen. Du hast ja 5 Notizbücher, ich habe 1. Struktur und Ordnung ist bei mir ein riesengroßes Thema im Sinne von, ich kann das nicht. Ich kann das nicht gut. Ich habe da jetzt nicht so eine wahnsinnig stabile Veranlagung, sondern bei mir ist halt oft viel immer so ein bisschen Chaos und dann ist der Gedanke sehr naheliegend, davon auszugehen, dass so ein Notizbuch auch ein bisschen Chaos ist und damit natürlich dann auch seinem Zweck nicht so sehr gerecht wird. Und ich muss zugeben, das passiert mir schon relativ häufig und das ist tatsächlich, das sind immer die Momente, wo ich das Gefühl habe, dass, also nur ein Notizbuch zu haben, ist Arbeit. Also ich muss mir dann schon auch tatsächlich Zeit nehmen. Ich habe da nie einen Automatismus entwickelt, da irgendwie beim Reinschreiben schon wirklich konsequent eine Systematik beizubehalten, sondern das ist immer so ein bisschen so ein Nachbereiten. Was ich mache, ist, ich führe vorne, ich fand es lustig, du hast vorher erwähnt, dass du die ersten Seiten freilässt. Ich mache das auch. Bei mir kommt da der Index rein. Ich führe einen Index, wo ich sozusagen unter Überthemen meine Einträge zusammenfasse. Und dann einfach so vorne im Index dann die Seitenzahlen reinschreibe. Wenn ich richtig gut drauf bin und richtig motiviert bin, dann verknüpfe ich sozusagen die Einträge nochmal untereinander, dass ich mir Seitenverweise schreibe. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf Seite 98 einen Eintrag schreibe, wo ich das letzte Mal 2 Wochen vorher was geschrieben habe, dann mache ich da ein Vermerk hin und sage, das steht auf Seite 68 und mache mir dann sozusagen neben die Überschrift einfach nochmal so ein Seitenvermerk, damit ich direkt sozusagen, wenn ich mich damit nochmal beschäftigen möchte, dann nicht wieder das komplette Notizbuch durchsuchen muss, sondern halt recht schnell finde, wo ich hinblättern muss. Und das ist so das Einzige, wo ich tatsächlich manchmal das Gefühl habe, oh, ist irgendwie auch Arbeit, wenn es darum geht, da zu versuchen, dann eine gewisse Struktur beizubehalten.
Ja, also es ist natürlich eine Arbeit, die du reinsteckst, die du später dann sozusagen sparen kannst.
Genau.
Finde ich voll gut, mache ich nicht. Ich habe auch aufgehört, diesen Platz vorne freizulassen, weil ich es einfach nie gemacht habe. Am Anfang dachte ich das auch immer, ich werde da die Seitenzahlen eintragen, mache ich einfach nicht. Und irgendwie überfordert mich das auch ein bisschen. Und ich blätter auch gerne in meinem Notizbuch. Und ich weiß meistens auch, wo das ungefähr steht. Weiß nicht, wenn ich irgendwann eine bestimmte Seitenzahl vielleicht überschritten habe. Wenn ich dann irgendwann 500 Seiten habe, dann werde ich mir vielleicht denken, na, hättest du es mal gemacht. Vielleicht ist es auch noch was in Zukunft für mich ein Thema wird und was dann so kommt. Aber gerade mache ich das noch gar nicht. Aber ich finde es eigentlich ist das richtig gut.
Naja, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Also wenn du tatsächlich einfach mehrere Notizbücher nutzt, dann hast du ja einfach darüber schon eine gewisse Struktur drin. Bei mir ist dann so Dinge, da stehen dann Kalendereinträge zum Beispiel neben... Ah Gott, wie sage ich das? Ich nenne die immer Kopfhygiene-Einträge. Das sind einfach so, ja also wenn es dann so um Reflektieren geht und wie geht's mir gerade, also so ein bisschen eine Mischung aus Tagebuch und nee, eigentlich ist es in erster Linie Tagebuch und sich so ein bisschen auseinandersetzen von was geht eigentlich gerade in meinem Kopf ab. Ja, solche Einträge stehen dann teilweise halt neben ja terminlichen Einträgen oder eben irgendwelche Sachen für die Arbeit und das ist dann natürlich sehr viel größeres Durcheinander so grundsätzlich, als wenn man da es schon auf unterschiedliche Bücher aufteilt. Von dem her kann ich deinen Ansatz da schon nachvollziehen und es ist tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte nur dieses eine Notizbuch haben, weil ich dieses eine Ding in meinem Rucksack haben möchte und sonst nicht, zwingt mich das Konzept so ein bisschen dazu, da auch wirklich hinterher zu sein mit der Ordnung.
Ja, okay, das verstehe ich. Das macht natürlich Sinn. Ich glaube, da ist es für mich wirklich leichter, einfach mehrere Bücher zu haben. Ich dachte mir vorhin auch, als du so meintest, dass du das Gefühl hast, manchmal so ein Chaos in deinem Kopf zu haben und dann, dass man dann so alles aber in ein Notizbuch tut und man vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl hat, okay, jetzt hat man ein Chaos im Notizbuch. Aber ich fand das für mich gerade irgendwie als Bild spannend, dass man das sozusagen ja durch einen Filter haut. Also im Kopf sind 1000 Gedanken, aber du schreibst sie dann auf. Das heißt, von diesen 1000 Gedanken sind dann nur noch 200, die du sozusagen aufschreibst, du hast dann schon mal gefiltert und dann aus dem, was du geschrieben hast, kann man dann viel einfacher sagen, was dann auch umgesetzt wird. Auch wenn man nicht die krasseste Struktur in das Notizbuch schreibt, hat man trotzdem eine Vereinfachung der Gedanken und dafür hilft es total, finde ich.
Ja, richtig. Also was bei mir ein Riesenthema ist, ist tatsächlich Prioritäten setzen. Also ich tue mir damit manchmal sehr schwer, weil ich immer alles gleichzeitig möchte und auch einfach immer zu viel auf einmal möchte. Und das ist ein riesiges Konstrukt. Gut, also vielleicht muss ich nochmal zusammenfassen. So, ich bin dabei, immer noch ein Haus zu bauen. Ich arbeite Vollzeit, bin nebenbei am Studieren. Dann gibt's manchmal auch noch so komische Konzepte wie Partnerschaft und Freundschaften. Die brauchen auch Zeit. Und ich tue mir total schwer damit, mich zu strukturieren und Prioritäten zu setzen. Was ist jetzt dran? Was ist jetzt wichtig? Was steht gerade an erster Stelle?
Ja, das kenne ich auch.
das mache ich dann tatsächlich so, dass ich dann wirklich einfach sage, ich nehme mir 2 Seiten Platz und auf diese 2 Seiten schreibe ich alles rauf, was gerade in meinem Kopf rumspukt. Und es gibt ein ganz einfaches Prioritätenschema. Also es ist eigentlich ja wie ein Koordinatensystem, XY, bla. Auf der einen Achse steht die Wichtigkeit und auf der anderen Achse steht, wie viel Bock man drauf hat. Das bedeutet, du hast sozusagen einen oberen Quadranten, da stehen alle Dinge drin, die wirklich wichtig sind und auf die man richtig Bock hat. Und dann hast du einen Quadranten, die machen keinen Bock, die sind aber sehr wichtig. Dann gibt es wiederum den Quadranten, auf die hat man wahnsinnig Bock, die sind aber gar nicht so wichtig. Und dann ist weder wichtig noch Bock drauf. Und das ist ein sehr einfaches Schema, wo ich dann eben alles, was ich da gerade aufs Papier gekotzt habe, aus meinem Gehirn raus versuche einzusortieren. Meist versuche ich dann bei den Dingen anzufangen, auf die ich keinen Bock habe, die aber wirklich wichtig sind. Einfach nur, um Haken ransetzen zu können. Dann gehe ich zu den Dingen, die wichtig sind und auf die ich Bock habe. Und dann gehe ich zu den Dingen, auf die ich richtig Bock habe, auch wenn sie scheißegal sind. Das ist so diese Wegstrecke, die ich dann sozusagen zurücklege, wenn ich versuche, irgendwie Struktur in meinen Alltag zu bekommen.
Voll gut. Richtig gut. Ich merke aber auch bei mir, manchmal verschieben sich auch Dinge, weil ich habe so ein paar Sachen, von denen ich der Meinung bin, die sind super wichtig, aber ich habe keinen Bock drauf. Und dann ziehe ich die so richtig lang vor mir her. Also ich habe auch so ein To-Do-Listen-Notizbuch, das ist eins meiner Notizbücher. Und wenn ich merke, okay, ich habe das jetzt seit so und so vielen Wochen oder Monaten nicht gemacht, weil es dafür vielleicht auch keine Deadline gibt. Und es scheint mir aber so wichtig. Also entweder ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wie ich dachte. Oder welche anderen Lösungen habe ich, das irgendwie auszulagern oder anders zu machen, vielleicht auf eine Art und Weise, wo ich mehr Bock habe oder in einem anderen Rahmen zu machen. Also wenn ich das so lange wichtig finde und nicht mache, dann muss ich mich damit beschäftigen, was da eigentlich los ist. Weil einfach der Gedanke, ja gut, dann mache ich es jetzt halt, scheint ja nicht zu funktionieren. Das passiert mir auch oft.
Total. Und das ist auch so ein Zeiteffekt von diesem Tool, den ich so faszinierend finde. Wenn man sich angewöhnt, Dinge aufzuschreiben, dann fällt einem auf, wenn man die immer wiederkehrenden Dinge auch immer wieder aufschreibt. Ja. Und das ist genau dieser Mechanismus von, wenn du, keine Ahnung, 2 Wochen lang hintereinander jeden Tag den gleichen Punkt sozusagen mit auf deine Liste setzt oder immer ein Thema immer wieder aufplöppt, dem aber nicht hinreichend Aufmerksamkeit gewidmet wird, das fällt dir einfach auf, weil du es auf Papier hast, so vor deiner Nase. Und ich finde, wenn man Dinge nur im Kopf hat, dann ist es viel leichter, solche Strukturen zu übersehen oder die wegzuignorieren. Aber ja, wenn man es vor sich liegen hat und eben auch tatsächlich diesen Vorgang des immer wieder Aufschreibens, man stößt viel schneller auf diese Dinge.
Ja.
Genau, was ich aber noch fragen wollte, weil wir haben ja jetzt schon 1000 Mal gesagt, dass du 5 Notizbücher hast. Du bist aber jetzt noch nicht so genau drauf eingegangen.
Stimmt. Ja, jedes Mal, wenn ich mit einem anfange, denke ich mir so, da muss ich was zu sagen. Aber ich kann ja vielleicht erstmal einen Überblick geben.
Ja.
Also ich habe meinen Kalender, den hatten wir ja schon. Dann habe ich mein To-Do-Listen-Notizbuch. Dann habe ich mein Ideenbuch, mein Tagebuch und mein Podcastbuch. Das sind so die, die ich verwende. Also meinen Kalender verwende ich wirklich täglich und mein To-Do-Listenbuch auch. In dem To-Do-Listenbuch ist wirklich nur ganz kleinteilig drin, was erledigt werden muss. Da sind nicht die großen Pläne und wo soll es hingehen und so weiter, sondern das ist also ein Ideenbuch und aus den Ideen entwickle ich dann sozusagen die Abhaklisten. Und das funktioniert für mich viel besser als Listen auf Zetteln. Also das funktioniert gar nicht, weil das habe ich so oft gehabt, dass ich so dachte, ja gut, das ist jetzt nur eine Tagesliste, die kann ich auf einen Zettel schreiben, den Zettel danach wegwerfen. Aber es hat 2 Nachteile. Oder sonst sind wahrscheinlich sogar mehr Nachteile. Zum einen verliere ich den Zettel auf jeden Fall. Zum anderen merke ich, dass ich Sachen doppelt schreibe, weil wenn ich den Zettel dann verloren habe oder nicht weiß, wo der liegt, dann fange ich eine neue Liste an. Oder ich habe vielleicht sogar es nicht mal verloren, aber ich habe vergessen, was da drauf stand. Und dann ist so dasselbe To-Do auf 5 Listen und die liegen alle irgendwo. Das funktioniert überhaupt nicht. In meinem Buch ist alles gebündelt. Dann weiß ich ganz genau, das ist noch offen und das nicht. Und es hat diesen wunderschönen Side-Effekt, dass ich da manchmal durchblättern kann und die ganzen abgehakten Listen sehe und mir denke, ach, was ich alles gemacht habe.
Ich bin doch ein bisschen beeindruckt.
Ja,
voll.
Oh, aber es tut so gut, vor allem an so Tagen, wo man das Gefühl hat, ich habe irgendwie nichts geschafft. Oder was habe ich eigentlich in der letzten Woche gemacht? Ich habe das Gefühl, das geht gar nicht voran. Und dann kann ich da reingucken und sehen, nee, da geht schon was voran. Das ist gemacht worden. Das hilft manchmal auch.
Ja, voll.
Ja, genau. Und dann habe ich noch, ja gut, Tagebuch, da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Da schreibe ich eben so Tagebuchsachen rein.
Ja, ich glaube, das ist so, ja, das, was ich vorher versucht habe, so ein bisschen mit Kopfhygiene auch zu beschreiben.
Ja.
Also was, ja, was hat mich heute irgendwie beschäftigt, was tangiert mich? Ja, okay, Tagebuch abgehakt. Gut.
Ach so, nee, ein Buch habe ich noch vergessen. Ich habe noch ein kleines, aber das ist echt klein im Vergleich zu den anderen. Ein kleines Buch, da stehen tatsächlich so Choreografien drin. Also ich habe das manchmal, wenn ich so Produktionen habe mit verschiedenen Gruppen, dass ich die Choreografien aufschreibe, falls die nochmal verwendet werden oder falls zum späteren Zeitpunkt nochmal gebraucht werden und ich dann einfach schnell wieder reinkommen muss. Also ich habe das dann einmal gelernt, es kann sein, ich brauche das aber in ein paar Monaten wieder und ich werde es mir bis dahin nicht merken, weil ich in der Zeit mich mit anderen Sachen auch beschäftigt habe. Dann habe ich da immer so einen Überblick drin, wieso ich mache. Teile das immer für mich ein in wie so Kapitelmarken. Und dann kann ich einfach relativ schnell wieder einsteigen und weiß so, ah, okay, das und das und das. Genau, dafür habe ich mein Choreografien-Notizbuch.
Das ist so lustig. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie das ja für Nicht-Tänzer ist, wenn es darum geht, Choreografien aufzuschreiben. In erster Linie ist es einfach nur witzig. Ich glaube, für Außenstehende immer, also für Tänzer selber ist es auch witzig.
Wollte ich sagen, ja.
Es gibt ja keinen, also es gibt immer wieder Versuche von Vereinheitlichungen, wie man Bewegung in Sprache übersetzen kann. Aber das müsste man ja auch erstmal lernen. So, da müssten sich erstmal sehr viele Leute drauf einigen und dann müsste man es lernen. Und meistens ist es einfach nur unnötig kompliziert. Und deswegen, weil ich das immer so hübsch finde, möchte ich ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie das für mich war, Choreografien aufzuschreiben. Niemand kann damit was anfangen. Also wenn du dieses Buch verlierst, wo deine Choreografien drin stehen, ein Geheimdienst wird sich die Zähne dran ausbeißen, weil...
Ja.
Keine Ahnung. Hast du irgendwas, was du... Wie schreibst du die letzte 8 aus deiner letzten Choreografie auf? Was sagt dein Kopf da? Komm, hau einmal raus.
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil verschiedene Kontexte schreibe ich verschieden auf. Wenn ich eine Choreografie wirklich entwickle, dann schreibe ich einzelne Bilder auch auf. Dann ist es so eine Mischung aus, wie ich ein Bild beschreiben würde, wie ich was zeichnen würde und Begriffen aus dem Tanzbereich. Das ist so das, wenn ich das entwickeln will. Ähnlich ist es auch, wenn ich unterrichten will, dann ist es auch eher ein Mischmasch aus dem. Was aber in meinem Choreografien-Notizbuch jetzt drin steht, das sind wirklich so Kapitelsachen, wo ich ein Gefühl habe, also kann ich mal reingucken, was als letztes irgendwie drin stand. Oh Gott, wenn ich das vorlese, da kann sich wirklich niemand was drunter vorstellen.
Ja, ich weiß, also, darum geht's.
Ich weiß gar nicht, was ich davon vorlesen kann, aber es ist dann so ein bisschen, es könnte jeder Begriff sein. Wenn ich zum Beispiel zu der ersten, also ich mache es gar nicht nach 8, sondern es ist meistens so ein Kapitel, was ich anhand von Musik oder tänzerischer Thematik oder so festlege und dann könnte das erste sein, Flugzeug essen und das zweite Highschool-Abschluss, so
ja
ungefähr. Und dann weiß ich, ah ja, das ist das Gefühl, was ich irgendwie damit verbinde, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich hat es nichts damit zu tun, worum es eigentlich geht. Und diese Kapitelmarken schreibe ich dann auf. Und dann habe ich aber meistens noch eine Liste, wo dann die einzelnen Bewegungen dazu sind. Die schreibe ich dann auch nochmal einzeln auf. Die können aber auch Wörter sein, mit denen sonst niemand anfangen kann. Es kann dann sein, dass ich da hinschreibe, swingy, swingy. Und ich habe dann gefühlt so und ich weiß, welche Bewegung das ist. Aber das ist kein offizieller Begriff. Es ist jetzt nicht so, dass man einem Tänzer sagen kann, hey, du hast so eine Ausbildung. Kannst du die Swingy-Swingy-Bewegung machen? Ja, klar, das war Ausbildungsjahr 3. Ja, wissen wir Bescheid.
Ja, genau. Aber eben, das ist so das Geile, weil, weißt du, du sagst Swingy-Swingy. Ich würde sagen, über links Drehung, rechts hoch, Arm über unten und rum. Das wäre dann zum Beispiel so, könnte dasselbe sein.
Aber es ist tatsächlich null das, woran ich gedacht habe. Für mich ist das so tatsächlich was gewesen, was nur mit den Armen war, von rechts nach links. Also es gab auch so einen Step dazu, aber ja.
Aber eben, das ist so das Geile. So, du hast
du liest Swingy Swingy und du weißt, worum es geht. Und für mich kann es aber was völlig anderes sein in Worten. Und das ist, ja.
Okay. Mir ist auch gerade eingefallen, bei Swingy Swingy hat man ja noch irgendwie so eine Bewegungsvorstellung davon. Aber ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich letztens eine Choreo hatte. Da hieß eine Bewegung für mich, hoch ein Hund.
Oh, Verzeihung.
Das kann es auch sein.
Richtig. Oh mein Gott, das ist schön. Es ist so wunderschön. Ja, genau. Und das meinte ich. Also ich weiß, wir sind jetzt gerade übelst abgeschwiffen, aber ich finde es so schön. Nur allein diese Vorstellung davon, sowas Abstraktes wie Bewegung schriftlich erfassen zu wollen. Es ist einfach jedes Mal witzig. Naja.
Ja, das stimmt.
Back to Notizbuch.
Ah ja, apropos. Eine Sache noch. Wir haben vorhin ja ganz kurz über Paperblank gesprochen und über so Cover und wie Notizbücher aussehen.
Ja.
Ich habe ein Notizbuch von Paperblank, das ist mein Tagebuch und es ist so schön. Ich habe mich so gefreut. Es sind so Ornamente, von Pflanzen drauf und ganz in der Mitte ist eine Mimose. Und ich fand das so spannend, als ich das gefunden habe, weil ich ehrlich gesagt bis dahin gar nicht wusste, dass eine Mimose eine Pflanze ist. Das ist eine Pflanze, die wie so sehr schüchtern ist, die sich sehr schnell schließt. Und die ist einfach ganz in der Mitte von diesem Cover drauf. Und das ist so schön. Und ich dachte mir, kann ich etwas Passenderes finden für mein Tagebuch als eine Mimose auf einem Notizbuch umgeben von ganz viel Grün und anderen Blumen. Aber sie ist das Zentrum. So schön. Ich habe mich so verliebt in dieses Cover.
Ja, ich lieb's. Ich weiß noch, als du das neu hattest und mir das gezeigt hast. Und also du hattest ja fast Pipi in den Augen, so doll hast du dich gefreut. Und das, ja, ich muss bei sowas ja immer direkt mitweinen. Ich finde es so wunderschön. Es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Und ich finde es auch so geil, wie unfassbar du dich darüber gefreut hast, dass eine Mimose, was ja einfach nur ein negativ konnotierter Begriff ist, dass es eine Blume ist. Es war wirklich wunderschön.
Es ist so schön. Ich musste mich auch zurückhalten, nicht noch mehr zu kaufen. Also ich könnte auch immer super viel Notizbücher shoppen. Aber ich weiß, dass ich ja nicht 500.000 brauche und ich mir jetzt vorgenommen habe, ich werde mich jetzt sehr, sehr lange darin erfreuen, dass das Cover so schön ist, bis das Buch voll ist. Und wenn das Buch voll ist, dann ist Zeit für Neues und dann kann ich mich über was Neues freuen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich mich dann freuen werde über ein neues Buch.
Ja, voll. Mir geht's auch so. Also ich habe immer so dieses Gefühl, wenn mir mein Notizbuch langweilig wird, dann sollte ich mehr schreiben, weil dann kann ich wieder ein neues kaufen.
Ja.
Und auf einmal schreibt man dann mehr und dann ist es auch gar nicht mehr langweilig. Und es ist total geil, auch wie sehr ich an diesen Dingern hänge, wenn die dann voll sind. Also die gehen dann nicht weg. Also die bleiben da. Das sind dann ernstzunehmende Nachschlagewerke. Also wir hatten ja schon mal so das Thema Minimalismus so ein bisschen angekratzt. Und ich bin ja schon jemand, der gerne Dinge wegwirft, wenn die einfach ihren Zweck erfüllt haben und nicht mehr gebraucht werden. Aber Notizbücher ist so ein Ding, nein, das ist unantastbar.
Ich könnte auch nie ein Notizbuch wegwerfen. Wirklich nicht. Das wäre völlig unvorstellbar. Ah, und mein Ideennotizbuch. Das sieht ganz anders aus. Ich hatte tatsächlich, muss ich zugeben, ganz kurz die Überlegung, oh, sollten meine verschiedenen Notizbücher jetzt auch stilistisch zusammenpassen und so irgendwie eine Linie haben im Coverdesign? Nein.
Nein, auf gar keinen Fall. Das tun macht sie schon nicht. Wieder kompliziert und
ja.
Ja.
Absolut. Außerdem ist es so cool, weil ich dann so verschiedene habe, die alle auf ihre eigene Art und Weise super aussehen. Weil ich habe auch ein paar, die sind so sehr, sehr schlicht und ist auch cool. Aber ich mag auch die, die gar nicht schlicht sind. Deswegen habe ich bei Paperblank auch lange überlegt, ob ich eins kaufe oder nicht. Weil die sind vieles, aber nicht schlicht.
Ja, nicht schlicht und nicht günstig.
Ja, das auch. Mein Ideennotizbuch war auch nicht günstig, sieht aber ganz, ganz anders aus. Das ist so schwarz mit so silbernen Farbsprenkeln drauf. Fühlt sich super hochwertig an. Das ist wirklich, da haben wir es wieder mit der Haptik. Also wenn ich mit meinem Finger da drüber fahre, dann spüre ich die einzelnen Sprenkel. Das macht sowas aus, dass es nicht nur so aufgedruckt ist. Super schön. Und was ich ein super schönes Detail auch finde, und deshalb habe ich es, glaube ich, vor allem gekauft, ist, dass die Seiten von dem Buch an der Seite, wo es normalerweise immer weiß ist von den Seiten, die sind sozusagen mit bedruckt. Und das Design geht über den Buchrücken an den Seiten, also rundherum, so 360 Grad. Und das ist so schön, ich liebe das. Und was mich auch überrascht hat, ist, das hatten wir jetzt noch gar nicht groß besprochen, es ist ein Softcover. Ich bin eigentlich tendenziell eher Fan von Hardcover, aber das gab es nur als Softcover und es hat mir ein bisschen gezeigt, dass ich Softcover doch gut finde. Ich weiß nicht warum, ich könnte es gar nicht genau erklären, aber es ist trotzdem schön.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin da moralisch flexibel. Ich war eine Zeit lang voll auf Softcover. Dann hatte ich irgendwann aus der Not heraus, weil ich da tatsächlich ganz dringend ein neues Notizbuch brauchte. Ich sag mal so, das war so eine 6-Stunden-ICE-Fahrt und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich nur noch ein volles Notizbuch habe, wenn ich aus diesem Zug aussteige. Deswegen war das so ein sehr kurzfristiger Kauf. Und da hatte ich dann halt auch ein Hardcover und dachte mir so, hä, ist doch fein. Festgestellt, dass das tatsächlich nichts ist, worauf ich so wahnsinnig viel Wert legen muss, ob das jetzt Softcover oder Hardcover ist. Ich bin da mit beidem fein.
Ich habe auch nur gemerkt, dass tatsächlich diese Angst, ein Notizbuch anzufangen, über die wir ja am Anfang schon gesprochen haben, bei einem Hardcover tatsächlich größer ist als bei einem Softcover.
Das stimmt, definitiv, ja.
Und ich habe es interessanterweise, ich habe mein Tagebuch nach meinem Ideenbuch gekauft und da hatte ich das gegenteilige Gefühl. Da war ich dann so ein bisschen traurig, dass es das nicht als Softcover gab. Da dachte ich mir, ja, an der Stelle wäre jetzt Softcover besser gewesen, aber es ist auch okay mit dem Hardcover. Es ist schon die softere Variante gewesen. Die hätte es irgendwie noch gegeben mit so einem Schloss an der Seite. Ah, und okay. So sehr ich den Kitsch von diesem Buch liebe, das wäre mir dann, glaube ich, zu viel.
Ist too much, ja. Also einerseits ist es too much, auf der anderen Seite ist es ja nur nervig. Also du hast ja gar nichts davon. Außer dass
meine Gedanken geschützt sind.
Ja, vor jedem Menschen, der... Ja, okay, ich bin schon wieder bei Werkzeug.
Stimmt, vor dir ist nicht geschützt, weil du hast sehr viel Werkzeug.
Richtig. Einerseits, das andererseits ist so, ja, ich kann das Bedürfnis tatsächlich durchaus nachvollziehen. Notizbücher sind so unglaublich privat. Ich kenne dieses Bedürfnis, das irgendwie schützen zu wollen oder so. Oder halt, dass es zumindest nichts ist, wo jemand im Vorbeigehen halt mal aus Langeweile drin blättert. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, Menschen machen sowas halt auch einfach nicht. Also die meisten Leute sind auch einfach anständig.
Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt, dass jemand
ich gucken zu, wollte. Ja, aber ich, ja, naja, doch. Also ich, klar, bei mir ist es halt, dadurch, dass ich häufiger drüber rede, sind dann Leute so, ach krass, wie machst du das? Zeig mal. Und ich sitze da und denke so, hä, Diggi, geh weg. Also als ob ich dir jetzt mein Notizbuch zeige, weil das ist mein Kopf. Das ist, also für mich ist das tatsächlich unglaublich intim und sehr privat. Und dann sage ich, ich kann es jetzt auf einen Meter Entfernung mal kurz aufmachen, dass du ein Bild dazu hast, wovon ich spreche. Aber Alter, lass es. Also so Nase raus.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass du alles in diesem Notizbuch hast.
Richtig.
Also weil zum Beispiel mein Tagebuch, hell no, da kann echt niemand reinschauen. Obwohl, dir habe ich es mal gezeigt. Aber auch nur so schnell. Also wir sind da nicht Texte durchgegangen.
Ja, genau.
Aber es war einfach, es hat so ein sehr schönes Papier. Ja. Und wenn ich da mit meinem Stift reinschreibe und man dann so durchblättert, dann sieht es einfach super schön aus. Natürlich liegt es auch daran, dass wir uns auch sehr nahe stehen. Deswegen, mich würde es jetzt gar nicht so sehr stören, wenn du bei mir reingucken könntest. Bei meinem Ideennotizbuch wäre es so, dass ich sagen würde, doch, das würde ich schon zeigen, aber nicht alles und nicht jedem.
Ja, also ich habe dann halt auch immer so Seiten, wo ich weiß, wenn man das Konzept erklärt oder so, die kannst du mal aufschlagen und dann versteht jemand, worum es geht bei dem Konzept Notizbuch führen. Eben gerade so dieses ganze Ding mit die Einträge untereinander zu verknüpfen und mit Index und so weiter. Ich weiß schon auch ganz gut, was man halt auch mal aufschlagen kann. Aber ich weiß auch, dass ich zum Beispiel immer panische Angst davor hatte, mein Notizbuch auf der Arbeit zu vergessen. So, wenn es dann in so einem Pausenraum oder so auf dem Tisch liegt und dann irgendwie jemand halt mal guckt, was das halt ist. So.
Furchtbar.
Das ist was, wo ich merke, so, da habe ich auch so ein Struggle mit. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, also wenn da ein Schloss dran ist, ist halt trotzdem albern. Aber es ist jetzt nicht völlig irrational, weil mir das Bedürfnis so vertraut ist, dass irgendwie beschützen zu wollen.
Mhm.
Ja.
Ja, da geht's ja auch viel um Ästhetik. Aber man nur so aus Spaß, was ist der letzte Eintrag, der bei dir gerade ist? Also, wenn du den nennen kannst.
Tatsächlich ist der letzte Eintrag ein Bauprojekt hier vom Haus. Genau, also wo es dann um Konstruktion geht. Also tatsächlich sehr unglamourös, könnte man sagen. Aber so ist nun dieses Buch halt auch meistens relativ unglamourös.
Mhm.
Bauprojekt, was wir gestern angefangen haben, heute weitermachen, morgen fertig bekommen. Zeitplan und Konstruktionszeichnungen und halt so ein bisschen Mathe, Materialbedarf etc. Einkaufsliste, alles.
Witzig. Bei mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
Ah ja, hau raus.
Auf meiner letzten Seite geht's um die Balkonplanung tatsächlich. Und da habe ich auch, also natürlich alles sehr viel kleiner als jetzt bei dir, aber da habe ich auch meine Zeichnungen gemacht mit meinen Maßen dran und was wohin soll und eine Preisausstellung und all diese Sachen. Das ist tatsächlich auch meine letzte Seite in meinem Buch, in meinem Ideenbuch gerade.
Oh, mega spannend. Dann würde ich jetzt gerne mal kurz abschweifen, weil du gerade vom Balkon gesprochen hast. Bei Balkon denke ich immer direkt an Pflanzen. Und damit würde ich gerne zu unserer Kategorie kommen von warum es Spaß macht, ein Öko zu sein. Hast du Bock?
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Du hast Balkon gesagt und deswegen, da ist mein Kopf gerade direkt eingehakt, weil das ist das, was bei mir gerade riesiges Thema ist. Es geht um Pflanzen und um Essen. Also ich habe den Luxus, dass ich einen Garten habe. Manche Leute haben weder Balkon noch Garten, aber trotzdem, was so langsam so am Kommen ist, ist so, Sachen werden reif, Essen wird reif. Das heißt, auch für die Leute, die nicht selber irgendwie was anbauen können oder wollen, es ist ja trotzdem ganz viele Sachen haben Saison, also Kirschen und Erdbeeren. Man kann ja auch einfach saisonal und regional einkaufen. Und was für mich gerade Ding wird zum Thema, warum es Spaß macht, ein Öko zu sein, ist gutes Essen, im allerbesten Fall aus dem eigenen Garten, im guten Fall aus der Region, haltbar machen. Wir haben jetzt Erdbeerzeit, wir haben Kirschenzeit.
Ist noch Erdbeerzeit? Ist das nicht ein bisschen spät?
Nein. Du kriegst gerade deutsche Erdbeeren, wer da die Möglichkeiten irgendwie hat. In Berlin selber wird es schwierig, aber man kann Erdbeeren pflücken gehen auf dem Feld. Und man kann Marmelade machen. Und was für mich gerade auch wieder zu einem Thema wird, ist Sachen trocknen, was ich richtig gut finde. Wenn man die Möglichkeiten hat, tatsächlich einfach beim Haltbar machen, entweder einkochen oder trocknen. Das sind so die coolsten Sachen, finde ich, was es so im Bereich haltbar machen gibt. Eine Sache, die ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe, aber die jetzt eben im Zuge von, boah krass, ich fange an Marmelade einzukochen, wieder aufgeplöppt ist, ist grundsätzlich häufiger Sachen einkochen. Und zwar gar nicht so Ding von, ich mache jetzt einen riesigen Kochtopf voll mit Essen, das ich dann irgendwie abfülle und in den Keller stelle, sondern für mich war es immer Mikro-Einkochen. Wenn man einfach von dem Essen, was man an dem Tag sowieso zubereitet, ein bisschen mehr macht. Also ich mache super oft so Suppen und Curries und so Krempel. Damit funktioniert das halt super gut. Man macht ein bisschen mehr, füllt es dann halt einfach nochmal in zwei Gläser ab. Fertig.
Und das hält sich?
Also man kann es entweder sehr heiß abkochen, sehr heiß einfüllen. Das ist so, das ist ein bisschen die Oma-Variante, was nicht so ultra zuverlässig ist, wenn es um Sterilität geht. Ich sag mal so, sobald ein Glas Vakuum zieht, sind die Sachen erstmal ziemlich lange haltbar. Und das passiert ja von sehr heiß zu abkühlen, zieht das Glas Vakuum. Und dann passiert ja erstmal eine ganze Weile nichts mehr mit. Also es wird dann wirklich lange nicht schlecht. Was die Methode sozusagen nicht verhindert, ist Botulismus, diese Botulismusbakterien, das ist tatsächlich also super spannend. In den USA ist das ein Riesenthema, bei uns ist das gar nicht so ein großes Thema. Eigentlich kennt man das so von Wurstwaren, wenn man die haltbar macht, also so in Dosen und Gläsern und so weiter, weil das da am häufigsten vorkommt. Das kann aber durchaus bei Gemüse auch passieren, dass dann sozusagen diese Botulismusbakterien da in deinem Eingekochten überleben und die produzieren Botulin, also sprich dieses Gift. Also Botox kennt man. Und tatsächlich, also es ist eigentlich ein scheiß Thema, aber tatsächlich sterben jedes Jahr Leute in Deutschland an falsch eingekochtem Essen. Wenn man das sozusagen wirklich zu 100% ausschließen möchte, dann muss man die Sachen unter Druck einkochen, also sprich einfach in einem Schnellkochtopf. Aber das ist tatsächlich auch nur der Fall, wenn, also bei bestimmten Gemüsen, ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm, was da alles mit reinfällt. Also bei Marmelade ist es ja zum Beispiel gar kein Problem. Bei Sachen, die sehr salzig oder sehr sauer sind, ist es auch kein Problem. Also man kann ja auch sauer einlegen und so weiter. Wenn man jetzt irgendwie eine Zucchini-Suppe, da würde ich schon die Sachen einfach unter Druck einkochen. Also einfach im Schnellkochtopf nochmal Glas reinschmeißen, einmal aufheizen. Ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und es hält sich auf jeden Fall lange genug, bis ich wieder Bock drauf habe.
Aber sprechen wir da jetzt von ein paar Tagen, Wochen oder Monaten?
Ja, im Zweifelsfall Monate, aber also so lange stehen bei mir die Sachen einfach nicht im Schrank, weil ich die dann esse. Aber grundsätzlich halten sich die Sachen ewig.
Aber ist das besser als einfrieren? Weil ich meine Variante wäre immer einfrieren.
Ach krass, das ist total logisch. Ich hatte ganz lange überhaupt gar keine Gefriermöglichkeit. Deswegen habe ich mir das irgendwann so angewöhnt, weil ich die Möglichkeit gar nicht hatte. Und inzwischen ist es so, ich habe zwar eine Gefriertruhe, aber die steht im Keller. Das heißt, ich muss sie erstmal in den Keller laufen. Ich weiß, dass ich die Sachen dann häufig gar nicht so konsequent esse, wie wenn die einfach im Schrank stehen. Einfach in der Küche und vor Ort und griffbereit. Und das ist das, woran ich sehr viel Freude habe, tatsächlich. Also auch so in diesem Kontext von weniger Lebensmittelverschwendung und auch so ein bisschen Meal Prep-Style, um einfach so nebenbei Sachen für, wenn es schnell gehen muss, vorbereitet zu haben. Das finde ich ganz schön cool.
Voll gut. Ja, ich habe das auch manchmal, wenn ich dann so merke, okay, ich habe viel eingekauft und irgendwie war ich jetzt doch viel unterwegs und dann sind so Sachen noch da, dass ich mir so denke, okay, ich muss die jetzt noch schnell irgendwie verarbeiten und vorbereiten, dass die sich ein bisschen länger halten, gerade was so frisches Gemüse angeht. Das Einzige, ein paar Sachen sind natürlich schwierig, sowas wie Salat oder so ist schwierig. Aber alles, was ich irgendwie eine Suppe machen kann oder so, eigentlich voll gut. Ja. Ist Fermentieren bei dir eigentlich auch ein Thema?
Oh, ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ja, auch mal ein bisschen, also Sauerkraut ist schon eine gute Sache.
Ja.
Wenn man einmal Sauerkraut gegessen hat, so aus dem eigenen Garten, verarbeitet hat, Sauerkraut, ist es halt auch eine Schweinearbeit. Das ist schon so, aber es ist wirklich lecker und es macht richtig Freude. Aber ich merke tatsächlich auch, dass es mich geschmacklich nicht immer so sehr reizt. Also für mich ist immer so ein bisschen der Aufwand im Verhältnis zu dem, was ich am Schluss bei rauskomme, bis auf Sauerkraut, finde ich es meistens immer ein bisschen unverhältnismäßig. Und deswegen, ja, ich habe mich da durchaus ausprobiert, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, also man kann, vielleicht habe ich da zweimal im Jahr Bock drauf und ansonsten gar nicht so.
Ja, okay, verstehe. Aber schmeckt geil.
Ja, das stimmt.
Witzigerweise passt das voll zu dem, was ich mir für heute überlegt habe. Ich habe nämlich heute an so Einmachgläser gedacht. Und zwar... Jetzt kommt die Städtevariante.
Ja.
Und zwar, wenn ich im Supermarkt irgendwas kaufe, was immer in Gläsern ist, wie saure Gurken oder Rotkraut oder was gibt's noch? Kapern. Ja, das sind so Sachen auf meinem Speiseplan. All das kommt ja immer in so Gläsern und ich finde die Vorstellung immer so ein bisschen schade, dass dieses Glas nur dafür existiert und produziert wird, dass ich so 2 Tage das benutze und dann wegwerfe. Also es wird ja weg, wenn ich das in den Altglascontainer werfe, ist es ja einfach kaputt. Also es wird danach hoffentlich irgendwie wieder recycelt, aber erstmal ist es kaputt. Und das finde ich mir so schade und deswegen benutze ich diese Gläser super gerne für alles Mögliche. Zum einen ist es super Tupperware, weil das einfach dicht ist. Ich kann damit halt Suppen und so auch unterwegs mitnehmen und da läuft nichts aus. Das finde ich gut. Dann kann ich es auch als Trinkglas verwenden. Und habe ich jetzt auch ausprobiert, ich kann sogar Sachen da drin auch einfrieren. Alles in diesen Gläsern.
Also ich bin auch, also mit Einmachgläsern hast du mich sowieso.
Ja, super Erfindung. Und ach ja, ich habe das Größte vergessen. Es kostet nichts. Es kostet ja wirklich nichts, nichts extra. Und die meisten Lebensmittel, die ich in diesen Gläsern kaufe, sind auch nicht teuer. Also eigentlich ist das Glas geschenkt.
Richtig. Und was ich auch super wichtig finde zu wissen, ist, die Umweltbilanz von Einweggläsern ist echt gar nicht so gut. Also Leute haben zwar ein gutes Gefühl dabei, wenn sie Dinge im Glas kaufen und nicht in der Dose oder so. Aber tatsächlich ist ein Glas, das genau einmal benutzt wird, hat gar nicht so eine gute Bilanz, weil die Ressourcen, die man braucht, um das Glas wieder zu recyceln, doch recht enorm sind. Und das ist genau das, was du sagst. Also ja, das geht in Altglascontainer und dann muss das aber halt alles nochmal gereinigt werden und eingeschmolzen werden und so weiter. Und da hängen halt echt viele Ressourcen dran. Das heißt, jedes Mal, wenn man ein Einwegglas benutzt, also weiter benutzt, verbessert sich die Bilanz von diesem Glas. Also umso mehr Jahre das sozusagen in Benutzung in einem Haushalt verbringt, umso besser ist es und dann so lohnt sich das tatsächlich als Produkt.
Und dann kannst du es noch doppelt nutzen, weil wir benutzen diese Gläser auch ganz viel zur Lagerung von so Trockensachen, wie so Nüsse, Reis und so weiter.
Und es sieht auch einfach schöner aus.
Es sieht schöner aus. und es hält halt auch sowas wie Motten oder so fern. Und dann kann man diese Lebensmittel auch länger essen. Also hat man da auch noch was gespart.
Ja, es ist schon geil. Also es, man ist irgendwie mal echt nah dran, so an der Öko-Prenzlberg-Mutti, umso mehr man sich in den ganzen Krempel reinnördet. Aber auf der anderen Seite steht man am Ende des Tages irgendwie auch vor und denkt sich, oh, ist schon geil.
Ja, und es macht doch so Spaß. Man kann übrigens auch als Kaffee-to-go-Becher kann man es auch verwenden. Da ja, muss man nur gucken, dass, wenn es super heiß ist, ne, dass man es natürlich nicht so gut anfassen kann, aber da kann man ja was drum machen. Das heißt, du kannst ihn ja danach auch zudrehen oder nicht danach, kannst ihn zudrehen, kannst den Kaffee so mitnehmen. Super, auch noch eine Funktion. Was ich jetzt neu ausprobieren will, da bin ich noch dabei, ist, ich habe mir jetzt so Sprühfarbe gekauft. Ich wollte die mal schwarz ansprühen, damit ich die auch für Lebensmittel verwenden kann, die dunkel gelagert werden müssen. Ich weiß nicht, ob das so 100% Sinn ergibt, aber in meinem Kopf ergab das Sinn, dass das dann lichtgeschützt ist, wenn das Glas außen schwarz ist. Was meinst du, ist es dann lichtgeschützt?
Ja, grundsätzlich ja. Was auch funktioniert, ist einfach Braunglas. Also es gibt alles, was, genau, weil da sind wir jetzt wieder bei dem, wenn dieses Glas dann doch irgendwann im Container landet und dann ist da eine Lackschicht drauf, das kriegst du nicht mehr vernünftig sauber, bekommst du nicht besonders leicht oder energieeffizient sauber. Das ist dann so, weiß ich nicht, inwiefern das dann überhaupt noch recyclingfähig ist, wenn der Lack drauf ist. Und ansonsten, alles, was lichtgeschützt sein sollte, ist ja auch ansonsten immer in Braunglas. Und es gibt ja auch zum Beispiel Milchflaschen. Also ich habe tatsächlich auch einfach diese braunen Milchflaschen, wo ich auch trockenes Zeug, wo es besser ist, wenn es ein bisschen lichtgeschützt ist, drin lager. Das ist auch eine Möglichkeit.
Ah, okay. Ja, vielleicht denke ich dann nochmal drüber nach.
Ansonsten, also ich sag mal so, wenn jetzt diese Gläser die nächsten 10 Jahre in Gebrauch sind, sprüh sie an. Da sind wir wieder bei Kirche im Dorf lassen und so weiter.
Es hat natürlich auch ein bisschen eine Ästhetik, ne?
Ja, voll. Ich kann das schon nachvollziehen. Und wie gesagt, also am Ende des Tages, glaube ich, muss man alles so ein bisschen gegeneinander aufrechnen. Und es bringt halt auch nichts, wenn man irgendwie zum größten Moralapostel wird.
Und dann
wie ich schon mal gesagt habe, solange man ein bisschen bemüht ist, ist schon viel getan.
Und dann ist es natürlich am Ende auch, ich will jetzt gar nicht zu politisch werden, ist jetzt gar nicht der Raum dafür, aber auch ein bisschen vielleicht auch eine Systemfrage. Also in diesem ganz speziellen Fall frage ich mich schon häufiger, warum es nicht mehr Pfandsysteme gibt. Das wäre ja viel einfacher. In manchen Fällen gibt es ja, aber ganz selten. Ich glaube, es gibt diesen einen Joghurt und vielleicht noch eine Milchflasche, das weiß ich nicht genau, die in einem Recycling-System sind. Aber die meisten Sachen, die im Glas verkauft werden, halt nicht. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum das nicht möglich ist. Aber gut, ja, ich will gar nicht so politisch werden. Ich habe Spaß mit den Einmachgläsern. Was kann man da noch mitmachen? Man kann das auch als Stifthalter benutzen. Man kann das, wenn Leute malen, was ich nicht tue, aber wenn Leute malen, könnten sie das als Pinselglas verwenden.
Ja, man braucht die für alles. Also ich benutze sie auch wirklich konsequent für alles. Das ist so witzig.
Ja, das wäre meins auf jeden Fall.
Also Menschen, die nicht irgendwo im Schrank, also in ihrer Küche so eine Ecke haben, wo die alten Gläser stehen, die sind sowieso suspekt.
Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube sogar, witziger Bogen, aber die vorletzte Seite in meinem Notizbuch, da habe ich auch ein Einmachglas reingemalt. Da ging es um irgendwas mit Essen.
Sehr schön.
Ja.
Dann haben wir das ja jetzt hinreichend besprochen.
Tatsächlich, so Sketchnotes im Notizbuch ist für mich auch voll ein Thema. Aber egal, anderes Ding. Das musste ich nur gerade dran denken, dass es ergibt jetzt alles Sinn. Alles ist eins, Sarah.
Alles fließt zusammen. Alles ist eins.
Wir sind alle verbunden. Der Kreislauf des Lebens.
Okay, wie lange wollen wir weitermachen? Oh, voll gut.
Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, Sarah, was hat dich neulich glücklich gemacht?
Das ist eine wirklich gute Frage. Möchtest du anfangen?
Ja, ich war neulich bei meiner Familie in der Heimat und die haben einen großen Garten und da ist ein Baum und der hat angefangen zu blühen. Ich stand da drin und habe gesehen, wie so ganz viele Bienen in diese Blüten gekrochen sind. Und das war so schön, einfach nur da zu stehen und diesen Bienen zuzuschauen. Wie die da so fleißig von Blüte zu Blüte, das sind auch so schöne Tiere.
Ja,
und ich stand da bestimmt ewig. Die Äste von dem Baum hängen auch relativ tief. Das heißt, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin so wirklich in diesem Baum drin. Und es ist so völlig um mich. Das war super, super schön.
Dann würde ich mich da eigentlich direkt anschließen. Ich habe neben meiner Badewanne noch einen anderen Place to be in diesem, auf diesem Grundstück. Es ist meine Hängematte. Und meine Hängematte hängt zwischen einem Birnbaum und einem Apfelbaum. Das heißt, man hat immer Schatten, man hat immer dieses Blätterdach über sich. Und ich kann von dieser Hängematte aus auf unsere Hauswand gucken und an unserer Hauswand hängen ganz viele Vogelhäuser. Und ich hatte einen ähnlichen Moment, wie du ihn auch gerade beschrieben hast. Ich lag in dieser Hängematte. Man hört einfach überall nur Vogelgezwitscher. Ja, es ist so geschützt in diesem grünen Blätterdach. Man wird halt auch von den Tieren überhaupt nicht irgendwie als Bedrohung wahrgenommen, wenn man da lang genug still rumliegt und so weiter. Genau, und dann habe ich einfach nur gesehen, wie Mama Vogel ganz, ganz fleißig ganz viel Essen besorgt hat für die ganzen Vogelbabys. Und es war einfach ein Moment von tiefer Entspannung und Ruhe und Zufriedenheit.
Oh, super schön. Habt ihr da eigentlich Futter auch in den Häuschen?
Also dafür haben wir extra Futterstellen.
Ja, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ich weiß ja, wie das bei euch aussieht. Die hängen ja so hoch.
Ja, genau. Also die sollen auch so hängen, dass da halt auch und vor allem unser Kater nicht irgendwie rankommt. Und auch keine anderen Tiere. Also es ist richtig wild. Ich glaube, dass hier irgendwo, also vielleicht jetzt nicht direkt auf unserem Grundstück, aber wir haben hier auf jeden Fall in der Umgebung Waschbären. Und diese Waschbären, die räumen die Futterhäuschen von den Vögeln aus. Das ist richtig krass.
Oh.
Also die sind so unfassbar intelligent, auch noch arschgeschickt und beweglich. Also der muss irgendwie bei uns, wir haben so auf der Garage halt so ein Flachdach und der muss irgendwie auf dieses Flachdach drauflaufen und von oben sozusagen um den Balken rum irgendwie diese Futterkörbe da wegangeln. Dann zieht er sich die aufs Dach hoch und macht die leer. Das ist richtig. Also es ist eine Mischung aus gruselig und beeindruckend.
Ja.
Genau, wir haben dafür jetzt noch keine gute Lösung, wie wir das in Zukunft handhaben wollen. Zum Glück ist hier so viel Natur, dass die Vögel gerade auch viel so zu essen finden. Das heißt, jetzt gerade müssen wir nicht füttern. Im Zweifelsfall füttern wir schon das ganze Jahr über, wenn wir das Gefühl haben, es ist irgendwie gerade nicht viel zu finden für die Vögelchen. Ja, jetzt gerade ist es so, es ist alles voll mit Insekten. Deswegen machen wir da jetzt gerade eine Fütterungspause, um uns erstmal zu überlegen, wie wir das Waschbärproblem in den Griff bekommen.
Ja, aber es klingt schon so ein bisschen nach eurem kleinen Paradies, einfach mit diesem... So ein bisschen, du bist Cinderella, Sarah. Einfach so, stehst auf, die Vögel helfen dir beim Anziehen, der Waschbär steppt so durch, die Katze singt dir ein Lied und du setzt dich in eine Hängematte, die Sonne kitzelt deine Nase. So klingt es für mich.
Ja, gut. Also das nächste Mal, wenn ich mich wie Cinderella fühle, dann sage ich Bescheid. Wenn ich wieder so knietief im Matsch stecke und mich darüber aufrege, dass der ganze Scheiß hier nicht so funktioniert, wie ich das gerade gerne hätte.
Ja, okay.
Ja.
Ihr habt aber echt coole Vogelhäuschen. Die sind ja auch alle so unterschiedlich und bunt. Das ist schon so geil.
Ah, das ist so niedlich. Mein Schwiegervater ist 86. Der hat irgendwann mal auch Tischler gelernt, vor vielen, vielen Jahren, hat dann aber nicht mehr in dem Beruf gearbeitet. Aber er hat tatsächlich halt in seiner Rente angefangen, Vogelhäuser und Insektenhotels zu bauen. Und er hat die halt auch immer angemalt. Wir haben ein Vogelhaus, das ist als Wohnwagen gebaut. Also es sieht einfach total niedlich aus.
Wie super ist das denn?
Ja, es ist fantastisch. Mein Schwiegervater hat ja einen Heidenspaß dran, diese Dinger zu basteln und anzumalen. Und wir kriegen dann halt immer so eine Fuhre Vogelhäuschen und Insektenhotels. Und das ist einfach nur schön. Das ist richtig cool.
Ja, nice. Das ist das schönste Schlussbild, was wir eigentlich haben können. Es war wunderschön, Sarah.
Es war mir eine große Freude.
Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Wir werden wieder ein tolles Thema mitbringen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Woche und allen anderen wünsche ich auch eine wundervolle Woche. Und dann hören wir uns ganz bald. Ciao, Sarah.
Mach's gut. Ciao.
Table and Dance.